Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Almuts Pausentee. Diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Aber Almut, das hat einen sehr, sehr guten Grund. Hinter dir liegt ein sehr, sehr spannendes Wochenende und ich glaube, das kann man aus deutscher Fußballsicht sogar sagen. Es gab zum überhaupt ersten Mal ein Duell zwei deutscher Torhüterinnen in der US-Frauenliga. Almut, wie hast du das Spiel überstanden? Ich kann vorwegnehmen, für alle, die es nicht wissen, es ging schiedlich-friedlich 1:1 aus. Ann-Kathrin Berger 1, Almut Schuld 1.
Ja, das stimmt. Wir haben uns die Punkte geteilt. Ich hätte gerne gewonnen, weil wir dann Gotham FC überholt hätten, um den ersten beiden Plätzen näher zu kommen und um auch in gewisser Weise noch eine bessere Ausgangsposition zu haben, um die ersten vier, also unter die ersten vier sicher zu kommen, um einen Heimplayoff in den Viertelfinalspielen zu haben. Aber es war dann auch okay. In der ersten Halbzeit war Gotham besser, in der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser und auch zum Ende hin hatte man das Gefühl, dass die Ladies aus New York, New Jersey mit einem Lächeln aus dem Stadion gegangen sind, weil sie froh waren, dass sie nicht verloren haben. Aber so ist es. Also wenn man es aufsummiert nachher, kann man damit in gewisser Weise leben. Aber es war schon schade, wenn man die Qualität der Chancen sieht, die wir in der zweiten Halbzeit haben. Aber da hat halt auch die vermeintliche deutsche Nummer 1 mit Ann-Kathrin Berger einen guten Job gemacht. Hat nochmal ein, zwei Chancen verhindert, dass die im Tor einschlagen. Ja, und so ist es dann nun mal. Und ich wurde leider Gottes durch meine eigene Mitspieler überwunden. Also wir haben zwei Tore gemacht und trotzdem nur 1-1 gespielt.
Bei Gotham muss ich immer an Batman denken.
Tatsächlich, ich auch.
Aber es war dann eher Batwoman in dem Fall. Also ein bisschen unglücklich, deine Verteidigerin, Kollegin quasi, bei dem Eigentor, Gegentor. Und auf der anderen Seite war es auch ein Spiel, vielleicht können wir noch kurz auf das Tor nochmal blicken, weil vorweg gab es ja irgendwie auch eine Aktion, wo die Schiedsrichterin etwas unglücklich aussah, weil sie da in den Weg gelaufen ist und die Szene eben direkt vor dem Tor dann einfach weiterlief.
Ja, vor unserem Gegentor, genau. Das ist kurios gewesen, weil die Schiedsrichterin tatsächlich nicht nur ein bisschen im Weg stand, sondern ganz schön doll. Also wenn man sich die Szene nochmal ein, zweimal anguckt, dann es ist ein gefühlter Bodycheck und man merkt auch, dass ja fast die ganze Mannschaft leider stehen bleibt und wartet, dass eine Unterbrechung der Schiedsrichterin kommt. Die kommt dann nicht, aber wir könnten es danach trotzdem nochmal klären, deswegen sollte man sich nicht nur daran aufhängen. Aber ja, es ist so ein Fall, wo man sich fragt, mittlerweile gibt es doch die Regel, wenn der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin das Spiel verändert, also durch auch Ballabfälschen oder ähnliches, dann wird halt eingegriffen und es gibt einen Schiedsrichterball. Und in dem Fall war es dann zwar kein Spiel des Balles, aber unsere Spielerin hätte den Ball gespielt, wenn die Schiedsrichterin nicht da gewesen wäre, so offensichtlich. Und wir hätten sogar auch einen Gegenangriff starten können, also einen Konter einleiten. Und das, also in Kontern sind wir sowieso gut. Ich meine, so haben wir auch das Ausgleichstor gemacht, nach einer eigentlichen Ecke von New York. Ja, und deswegen kann man sich in vielerlei Hinsicht drüber aufregen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Szene gesehen. Also nochmal große Empfehlung. Ich finde, es ist immer sehr, sehr gut, die Highlights, die man aus eurer Liga dann am nächsten Morgen deutscher Zeit sozusagen relativ schnell bekommt, wenn man sie bis zum Ende guckt. Man erinnert an letzte Woche, wo du dann umgegrätscht wurdest oder ins Gesicht gegrätscht. Ich finde die Szene immer noch unglaublich. Aber das fand ich auch kurios. Ich will trotzdem nochmal, es ist deine Anekdote, nochmal auf das abheben. Ich weiß nicht, wie offen du sprechen kannst, aber es war nun mal das Duell einer ehemaligen DFB-Torhüterin und einer aktuellen.
Das ist auch die Definition, was heißt denn für dich ehemalig?
Genau.
Und ich bin tatsächlich noch im erweiterten Kader gelistet.
So, pass auf, und jetzt hast du mir das quasi vorweggenommen, das ist umso besser. Ich meine, Michael Fuchs war da, der Torwarttrainer.
Ja, dazu gibt es auch noch eine Anekdote.
Ja, okay, erzähl sie noch kurz. Also ich will nur sagen, du musst jetzt natürlich sagen, wie groß sind die Chancen für, ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Ende Oktober. Es gibt noch einen großen Abschied. Alex Popp hört auf. Und vielleicht gibt es aber auch ein Comeback an dem Abend.
Ja, you never know. Aber trotzdem wollte ich eigentlich noch meine Frage beantwortet haben. Was heißt denn ehemalig?
Ja, das musst du mir sagen. Also.
Ach so. Ich weiß ja nicht, was du da schon weißt. Also bis jetzt sehe ich mich noch nicht so richtig als ehemalig. Ich bin irgendwie so in einem Schwebezustand, weil offiziell habe ich meinen Karriereende in der Nationalmannschaft nicht verkündet. Ich bin, wie gesagt, noch irgendwie im erweiterten Kader gelistet. Wenn man das über das deutsche Kaderplatzsystem nimmt, da gibt's ja verschiedene Stufen, die man erreichen kann, und noch bin ich in gewisser Weise da.
Bin also sieht man dich bald wieder. Mhm. Also sieht man dich vielleicht bald wieder, das meine
vielleicht,
ich ja.
Also die Möglichkeit ist da. Ob ich nochmal nominiert werde, ist natürlich eine andere Geschichte. Da muss erstmal jemand mit meiner Art zu spielen zufrieden sein. Ich muss vielleicht auch nochmal mehr als diese 5 Spiele machen, weil es ja doch schon auf einen gewissen Rhythmus ankommt, auch auf dieser Torwartposition. Und dann muss man auch die Philosophie des Trainers irgendwie treffen. Und ja, ganz jung bin ich jetzt nicht mehr in den USA. Das ist ja auch was Ann-Kathrin Bergamer betont. Ist man mit 33 noch jung? Das ist überhaupt gar kein Problem, weil niemand aufs Alter guckt, sondern nur auf die Leistung. Deswegen hat sie jetzt ja auch ihren Vertrag um 2 Jahre verlängert. Bis Ende 26. Ja, gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Wäre in gewisser Weise lustig. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es dann nicht so ist. Aber um jetzt nochmal auf die Anekdote zu kommen, dass der Torwart, ich weiß nicht mal, ob ich das erzählen darf, aber in den USA kann das ja schon mal vorkommen, dass so ein Flug deutlich Verspätung hat. Sagen wir mal, die Flüge haben ihm da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, dass er nicht so ganz pünktlich im Stadion war. Also er hat nicht alles gesehen.
Okay, aber
leider Gottes, amerikanisches System.
Es gab auch, glaube ich, also den Highlights nachzuurteilen, zumindest auch ein 1-1, was 1-gegen-1 Situation gehalten angeht bei euch beiden. Also ich habe 2 Szenen gesehen, wo einmal du und einmal Ann-Kathrin Berger jeweils die gegnerische Angreiferin ja sehenswert gestoppt habt noch beim Torschießen.
Ja, nein, wir hatten schon einiges zu tun. Also es war ein Spiel, was man sich als interessierter Mensch für die Torwartposition gut angucken konnte, glaube ich.
So, und jetzt hast du noch nicht so ganz verraten, ob es jetzt was wird mit Ende Oktober.
Mal abwarten. Weiß ich wirklich nicht. Also woher soll ich das denn wissen? Ich habe dann, die Nominierung ist ja, glaube ich, erst 10 Tage vorher oder so. Ich lasse mich auch überraschen.
Du hast zumindest nochmal betont, dass ehemalig in Klammern definitiv zu setzen ist.
Ja, also ich habe das nicht gemacht wie Alexandra Popp und jetzt schon verkündet, dass ich aufhöre. Obwohl, also ich kann sie total verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil sie ja schon eine Spielerin ist, die ein Spiel verändern kann. Und man möchte ja immer, dass solche Spielerinnen dann auch weitermachen in der Nationalmannschaft, um die Mannschaft erfolgreich zu leiten.
Ja, Christian Wück hat dann auch direkt mal einen Auftrag, sich da nochmal um eine Hierarchie und so zu kümmern. Also wer weiß. Jetzt haben wir die Anekdote und den Einstieg ein bisschen verlängert, aber ich fand aus sehr, sehr gutem Grunde. Demnach habe ich den Einstieg jetzt gerne geleitet, aber es ist Almuts Pausenthema. Pausenthese, wie auch immer. Also, ich bin gespannt, was jetzt kommt von dir.
Ja, tatsächlich, nachdem du das schon angeteasert hast, habe ich auch gedacht, man könnte dieses Thema direkt aufgreifen mit der Schiedsrichterin. Weil ich frage dich, wenn du die Szene siehst, findest du, dass der VAR sich das angucken sollte und da auch eingreifen sollte, beziehungsweise die Schiedsrichterin sich das vielleicht auch selber angucken sollte, wie viel Einfluss sie aufs Spiel nimmt und dass dann eventuell auch so ein Tor zurückgenommen werden muss? Was ist deine Einschätzung dazu? Und dann gehen wir gleich noch weiter in die Bundesliga der Männer.
Ja, okay, also wir haben es eben ein bisschen angerissen. Also an der Stelle die Empfehlung, einfach bei YouTube mal Kansas City Current eingeben gegen Gotham oder so. Da kommt man relativ schnell über die bekannten Suchmechanismen dann auf dieses Video. Und es ist ja vor dem 0-1 entsprechend. Und so ein Clip geht, glaube ich, 7-8 Minuten. Also werdet ihr auf jeden Fall finden. Große Empfehlung, sich das anzugucken. Und es ist so, sie blockt quasi eine Spielerin von euch. Das bedeutet, sie greift ins Spiel ein und ich bin, was Schiedsrichterthemen angeht, zumindest regelmäßig in Charge, so mit dem DFB auch. Und wir haben ja auch Baba Grafati als unseren Schiedsrichter-Experten, der lange, lange Jahre auf hohem Niveau gepfiffen hat. Und ich glaube, wenn ich den fragen würde, würde sagen, naja, ob sie jetzt den Ball spielt oder eine Spielerin blockt, das ist ein Eingreifen ins Spiel. Also, wenn es den VAR gibt, dann muss der sich diese Szene halt angucken, weil das ist nun mal ein Eingriff ins Spielgeschehen und wenn danach noch ein Tor fällt, dann muss der VAR erst recht eingreifen, weil wenn deine Gegenspielerin oder eure Gegenspielerin zum Beispiel das Foul begangen hätte und die Schiedsrichterin hätte es übersehen und dann wäre ein Tor gefallen, hätte man es angeguckt, weil Entstehung des Tores, Foul vorangegangen, also zählt das Tor nicht. Ergo muss auch, wenn die Schiedsrichterin dieses Vergehen begeht, aus meiner Sicht, auch zurückgenommen werden. Also da bin ich bei der These oder bei der Annahme von dir, ja, sollte man tun.
Genau, und diesen VAR gibt es tatsächlich in der Liga, als eine, ich glaube sogar als die einzige Frauenfußballliga der Welt, die den VAR hat. Ich, ja, finde es immer noch kurios, dass er da nicht eingegriffen hat, aber es ist, wie es ist. Aber da sind wir auch mit Eingriff vom VAR. Gab ja das vergangene Wochenende große Diskussion um das Spiel der VfW Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Du kannst dich sicher an die Szene erinnern von Karasor und Arnold. Und da sind wir ja wieder genau bei dieser Diskussion. Wann sollte der VAR eingreifen und wann nicht? Und eigentlich heißt es immer bei spielentscheidenden Szenen, ja, es ist eine gelb-rote Karte, aber es ist halt spielentscheidend. Und da will ich sogar noch mal weiter zurückblicken, weil diese Diskussion ist nicht neu. Gerade das Champions-League-Finale von Dortmund gegen Real Madrid hat ungefähr so eine ähnliche Szene, also nicht so gehabt, aber auch um eine gelb-rote Karte, nämlich ein Vinicius Junior bekommt in der 35. Minute eine gelbe Karte an einem Foul gegen Gregor Kobel. Und dann nur 5 Minuten später macht er eine Schwalbe an der Mittellinie bei einer Grätsche von Mats Hummels. Und eigentlich würde er da gelb-rot kriegen und er ist nachher der entscheidende Mann, der die Bude macht, dass Dortmund dieses Finale verliert. Und da sage ich, also habe ich schon direkt danach gemeint, hey, in so einem Fall muss meiner Meinung nach ein VAR eingreifen und muss halt auch eine mögliche gelb-rote Karte entweder checken, dass sie gezeigt wird, oder dass sie halt auch eine, wie jetzt beim VfL gegen den VfB, zurückgenommen wird. Beziehungsweise sie wäre ja sogar vielleicht andersrum gewesen. Also Maxi Arnold hätte ja auch vom Platz fliegen können. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, das ist ja ein großes Thema. Jetzt habe ich es auch gerade ja eben gesagt, Baba Grafati, der schrieb mir natürlich auch direkt nach dem Spiel und meinte, ja, das ist natürlich wieder ein Thema, da könnte ich mich reinlegen aus seiner Sicht, was Kritik angeht an diesem Videobeweis. Das ist natürlich ein Dauerthema und jede Woche oder alle 2 Wochen spätestens ploppt irgendwas auf. An der Stelle habe ich aber auch, ja, war ich relativ schnell mit ihm d'accord zu sagen, eine rote Karte ist ein Platzverweis. Ob jetzt eine gelbe Karte zu einem Platzverweis führt, weil es gelb-rot wird, oder eine rote Karte als Platzverweis glatt gezeigt, ist ja erstmal egal, denn ein Platzverweis sollte vom VAR überprüft werden. Da sind wir uns dann entsprechend einig und ich finde, da kann es auch keine 2 Meinungen geben, weil eine spielentscheidende Szene ist ein Platzverweis immer. Also es sei denn, es ist jetzt bei 0-3, 90. plus 8, aber selbst dann hat es ja eine Auswirkung auf die kommenden Wochen wegen der Sperre. Also es ist immer eine spielentscheidende Szene, also muss auch eine gelb-rote Karte behandelt werden wie eine rote Karte. Das ist meine Meinung. Es gibt sicherlich Leute, Sven Jablonski war dann ja auch im TV, hat das ja im Doppelpass nochmal erklärt und hat ja auch den Fehler dann zugegeben, der DFB hat sich geäußert. Ich meine, hat ja auch
jetzt reagiert. Er hat sich sogar auch gewünscht, dass er diese Szene hätte nochmal anschauen dürfen.
Ja, er hat das ja auch offen kundgetan und Karasor wird jetzt auch nicht gesperrt. Ergo hat man diesen Fehler ja sogar jetzt auch einkassiert und wurde ja entsprechend vermeldet. Arnold hat sich ja auch nochmal gemeldet, hat gesagt, es kamen so viele Hassnachrichten und er hat auch ja dafür richtig Lack gekriegt, dass er sich da eben entsprechend verhalten hat, so als wäre er getroffen worden. Kann man auch nochmal sagen.
Auch verständlich, wenn man das von außen sieht, das Foul.
Und führt aber jetzt so ein bisschen weg davon, dass solche Szenen, also gerade diese gelb-rote Karte oder auch was bei euch im Spiel war, also wenn der Schiri dann eingreift, dafür muss der VAR da sein und nicht mit der Lupe jede Millimeter, wie stand jetzt die Hand vom Arm weg oder der Arm vom Körper. Da wird dann minutenlang drauf geguckt und man sagt, am Ende ist die Situation nicht besser oder schlechter gelöst, sondern einfach nur ja detektivischer.
Und wir sind ja da auch genau ne, bei dem Nutzen, Aufwand und bei Spielentscheidung. Und da gab es ja sogar noch ein Anlass für den VAR, wo drüber diskutiert wird, wenn wir an Dominik Kohr denken, der Pieringer doch in eine Gegend fest am Körper, wo ich sage, da hat die Hand halt einfach mal nichts zu suchen und vor allem nicht mit Absicht. Zumindest sieht es danach aus, als ob es Absicht ist und nicht irgendwie ein Fehlgriff. Ist das für dich eine rote Karte?
Die Szene habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf, ehrlich gesagt.
Da sind sie im Strafraum und Dominik Kohr und Pieringer sind halt ja, also erwarten einen Eckball und in diesem Duell greift Dominik Kohr einfach Pieringer ja in sein bestes Stück und der okay, Schiedsrichter zeigt ihm dann eine gelbe Karte. Ja, ist halt die Frage, was man als Tätigkeit auslegt, aber wenn er diesen Griff ins Gesicht macht, ist das auf jeden Fall eine rote Karte und ich finde halt auch in das vielleicht, das musst du jetzt wissen, empfindlichste Teil des Mannes reinzugreifen. Ja, das ist was anderes, ob ich jemanden nur irgendwie an den Oberarm fasse. Das ist für mich auch eine rote Karte, weil er weiß, wie schmerzhaft das ist und dass er den Spieler damit aus dem Spiel nimmt.
Ja, also es ist auf jeden Fall schmerzhaft und unredlich. Also ich meine gerade so bei Ecken und so im Profibereich natürlich noch 100-mal mehr, aber man kennt das ja selbst aus dem Amateurfußball, selbst auf Kreisebene, wo ich ja dann Sonntag für Sonntag, wenn ich nicht gerade beruflich unterwegs bin, da hin und wieder mich noch tummel, dann weiß man ja, was auch mal bei so Standardsituationen passiert. Ja, aber wenn man das dann eben beweisen kann und nahelegen kann oder darlegen kann mit dem VAR, dann muss es natürlich zur Folge haben, dass es eine rote Karte ist, weil das eine Tätlichkeit ist.
Ja, aber er hat nur gelb gekriegt. Also ich,
und das kann halt dann nicht sein.
Unfassbar.
Da, du merkst, wir sind emotional bei dem Thema relativ schnell dabei. Wir sind aber auch hin und wieder auf klarer Linie. Jetzt kann man sagen, wir müssten eigentlich, und vielleicht sollten wir das zur nächsten Woche machen, nochmal zwei Sätze von Baba Kafati einholen, wie er das sieht, weil er dann der Experte ist und durchaus auch, gib mir den Satz noch, ein kritischer Experte, der ja auch mal die DFB-Seite auch durchaus kritisch beleuchtet.
Das ist ja richtig, aber ich wollte jetzt auch noch einen Lösungsansatz bieten.
Ja, das ist noch besser.
Tatsächlich hat sich die FIFA ja auch Gedanken gemacht und die letzte U20-Weltmeisterschaft der Frauen, die in Kolumbien vor kurzem stattgefunden hat, hatte eine Neuerung dabei, etwas zum Ausprobieren, nämlich die grüne Karte. Und das heißt, dass das Trainerteam eine grüne Karte hatte und die konnte man dann einfach wie ein Videobeweis auch beim Tennis dann spielen und sagen, ich würde gerne, dass diese Szene überprüft wird und dass es dann eine Auswirkung gibt. Das heißt, in so einer Szene vom Wolfsburg gegen Stuttgart hätte dann Hoeneß losgehen können, grüne Karte auf den Tisch werfen und sagen, Entschuldigung, ich habe mit meinem Spieler gesprochen, Carrasor ist der Meinung, er wurde gefoult, bitte überprüft das. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Natürlich darf man diese Szene, diese Karte nicht zu spät werfen. Es gab auch ein Spiel bei den U20 Frauen. Da, man hat ja mittlerweile professionell immer so wie so ein Tablet an der Bank und guckt dann halt die Szene hinterher. Und dann 5 Minuten später wurde diese grüne Karte geschmissen, von wegen, könntet ihr bitte mal die Szene überprüfen? Also dann ist es auch vorbei. Ich finde, sollte man, wenn, dann ad hoc machen und nicht 10 Minuten später, übrigens, da war doch was.
Das stimmt. Das wurde ja auch schon diskutiert. Also es gibt ja alle möglichen Diskussionsthemen, wie man den VAR noch besser macht, müssen die Trainer das bestimmen dürfen sozusagen, müssen die Bilder gezeigt werden auf dem Videowürfel, um da irgendwie nochmal Transparenz zu schaffen, sollen die
Schiedsrichterin... Wo ich das absolut gefährlich finde, weil immer Emotionen dabei sind, also das würde ich jetzt nicht machen, aber so an sich, dass man noch einen Joker hat mit einem Videobeweis, finde ich überhaupt gar nicht so schlecht, weil man dann nochmal auch so eine rote Karte oder so überprüfen lassen könnte. Und dann hat man auch so dieses Gefühl, man kann selber etwas machen, etwas, also so eingreifen.
Ja, stimmt natürlich. Also ich sehe das, wie du richtig sagst, nochmal als Option, als weitere Option innerhalb des bestehenden VAR-Systems zu sagen, es gibt noch einen Joker, also bestes Beispiel, ja, Hockey ist ja eh immer ein gutes Beispiel, aber auch beim Volleyball gibt es ja dann diese Video-Challenges zum Beispiel, auch dann zweimal pro Satz, pro Trainer. Wenn die erste falsch ist, dann ist sie weg. Dann gibt es noch eine. Wenn die wieder falsch ist, ist es dann endgültig vorbei. Solange er richtig liegt, behält er halt beide. Das ist ja auch so eine Option. Da gibt es halt keinen, also es gibt auch die Möglichkeit, die wird aber dann deutlich seltener genutzt, dass der Schiri sich unsicher ist und dann der Hauptschiedsrichter irgendwie den anfordert. Aber es gäbe sicherlich Optionen und das ist ein Thema und das ist das, was mich so ärgert daran. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr werden immer dann detektivische Entscheidungen getroffen. Jahr für Jahr sagt man, man will es nicht, man fährt es dann lieber zurück. Und Jahr für Jahr, Saison für Saison sehen wir dann das Gleiche wieder. Und das sind dann immer homöopathische Änderungen. Ja, bei dem Hand und da fehlt mir die Stringenz und da fehlt mir, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber auch so die Konsequenz. Dann DFB schiebt immer die Verantwortung auf den IFAB, also auf diese Regelhüter der FIFA, die müssen das und die Schweden schaffen es dann irgendwie wieder ab oder beziehungsweise kriegen dann eine Ausnahmegenehmigung, da gibt es das dann gar nicht mehr. Unglücklich.
Ja, es fehlt so ein bisschen der rote Faden. Also man ist es teilweise leid, solche Artikel zu lesen, wie von der Europameisterschaft, dass man weiß, im Viertelfinale Spanien, Deutschland, hätte es dann doch einen Elfmeter für das Handspiel geben müssen, wo du denkst, ja, super. Und ich fand auch den Kommentar von Toni Kroos in dem Moment gut, ja, der dann sagt, dürfen wir uns jetzt doch Europameister nennen.
Ja, ist ja super, dass ihr das jetzt auch gemerkt habt, ne? So hat er es, glaube ich, formuliert.
Es ist dann blöd. Also du hast extra einen Videoassistenten und es ist auch schön, dass es dieses Tool gibt als Hilfe für die Schiedsrichter. Aber wenn selbst ein Sven Jablonski nach dem Spiel dann dasteht und sagt, es wäre schön, wenn ich das Tool hätte nutzen können, auch in der Situation, dann ist es doch, dann ist es irgendwie nicht so richtig fertig. Also dann kann man vielleicht auch eher mit Fehlentscheidungen, vermeintlichen Fehlentscheidungen leben, die dann ohne den VAR passieren, weil ich finde absolute Sachen wie die Torlinientechnik, wie ob ein Ball aus ist oder drin ist, finde ich gut. Und auch wenn du jetzt so eine halb- oder eine automatisierte Abseitserkennung über hast, je nachdem welches System du hast, da ist es auch einfacher festzustellen, jo, richtige Entscheidung oder falsche Entscheidung. Und alles, was so menschliches Ermessen ist, ist immer Diskussionsbedarf und es wird irgendwie nicht besser.
Nee, es wird tatsächlich nicht besser. Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort sozusagen, dass wir uns, glaube ich, da wahrscheinlich in 5 Jahren immer noch drüber unterhalten werden und nicht so eine richtige Lösung finden. Und ein kurzer Satz noch zur Entscheidung der UEFA, die dann gesagt hat, das war Hand. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger geleakt worden oder durchgedrungen, als dass es jetzt eine offizielle Erklärung war, sich das nochmal einzugestehen. Kann man sich jetzt ein Ei drauf backen als Deutschland oder als deutsche Nationalmannschaft, als DFB, ist jetzt eben, wie es ist. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema und wie gesagt, gab Anlass genug und wird wahrscheinlich auch häufiger noch Anlass geben, darüber zu sprechen.
Das ist richtig, aber da war so viel drin in diesem Wochenende, ich dachte, da müssen wir jetzt einmal Absolut. Zumindest die Meinung zu äußern, dass wir das auch mal gemacht haben.
Ja, ist ja auch richtig und vor allem gab es ja nochmal den ein oder anderen Ansatz und Anlass darüber zu sprechen, sowieso deinerseits.
Wir haben ja noch nicht mal das Wochenende zurückgeguckt, wo wir ja sowieso die rote Karte von Essende drin hatten, ja. Weil ja mein Hot Take war.
Stimmt.
Da hätte ja der liebe Dominik Kor auch schon ein Kärtchen kriegen können, als er Essende überhaupt zu seiner, sagen wir mal, Racheaktion gezwungen hat.
Ja, das stimmt. Also da gibt es immer wieder Gesprächsbedarf. Jetzt hast du die Hot Takes angesprochen.
Was eine Überleitung, oder?
So, jetzt sprechen wir über die Hot Takes und warum dieser Trainer, weil all das, was wir bis zu diesem Trainer erzählen, ist natürlich hochqualitativ. Alles, was nach diesem Trainer in den nächsten 1,5 Minuten, 2 Minuten passiert, ist totaler Quatsch, weil wir haben immer noch keine Punkte. Und das möchte ich.
Ey, wir waren aber so dicht dran diesmal.
Du hattest einen Hattrick. Nein, ein Dreierpack, war kein Hattrick. Also
ja, ich habe Hattrick gesagt, aber es kommt ja darauf an, das US-Maß von Hattrick wäre gewesen 3 Tore in einem Spiel. Das Deutsche heißt 3 hintereinander in einer Halbzeit.
Und es waren 2?
2 Buden und eine Vorlage. Er war echt knapp dran, der Cesko.
Also,
wäre cool gewesen.
Das war schon nicht schlecht. Und Leverkusen hatte fast so eine X-Goal-Wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen wie Bremen gegen Bayern. Er hat aber 1 gemacht und ich habe gesagt, die machen keins. Also sie hatten, glaube ich, dann 0,15 oder 0,18 oder so.
Wir hatten halt auch Robert Andrich auf dem Platz und jeder weiß, dass er auch irgendwann mal aus dem Nichts einen raushaut.
Das ist so. Und jetzt geben wir uns noch eine Chance. Ich mache mir jetzt diesmal einfach, so richtig einfach und sag einfach, die ersten 3 Punkte holt Kiel in Leverkusen.
Da ist doch wieder Kiel. Jawohl! Wir können nicht ohne die, ist auch ein bisschen süß. Also wenn sie schon keine Punkte holen, dann sind sie wenigstens Teil des Podcasts. Ich habe auch gedacht, dass jemand mal den ersten Bundesliga-Sieg tatsächlich holt in dieser Saison. Ist auch da unten im Tabellenkeller, gleiche Punktzahl wie Holstein Kiel. Ich wollte auf Bochum gehen, weil die Wolfsburger ganz oft Probleme haben, auswärts zu spielen. Und Bochum hatte jetzt schon so ein kleines Momentum in Dortmund, wo man plötzlich 2-0 geführt hatte und überhaupt nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, sie schaffen es jetzt, zu Hause den ersten Sieg zu holen. Aber wenn die beide gewinnen, ne, dann wird es ja fast wieder spannend im Keller. Dann muss ja St. Pauli wieder loslegen und Augsburg, weil sie sonst alle punktgleich sind.
Und dann wird es vor allem spannend im Hot-Take-Ranking, wenn wir dann beide plötzlich einen Punkt holen.
Das wäre verrückt. Naja, wer weiß. Es muss ja auch nur, Bochum muss ja auch nur 5 Tore Unterschied gewinnen, dann sind sie dann gleich auf mit dem VfL Wolfsburg.
Und so schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. 5-0 ist jetzt nicht mein Tipp, ich sag nur, sie schaffen 3 Punkte.
Dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir gucken dahin. Euch allen einen wunderschönen Feiertag gehabt zu haben, wenn ihr uns hört. Und ein hoffentlich langes Wochenende. Almut, wo geht's für dich hin?
Für mich geht's nach Louisville, also in den Auswärtsspielort, wo die Spielerinnen am wenigsten hinwollen in dieser Liga, weil es eine relativ kleine Stadt ist, weil der Flughafen auch so ja nicht so hochfrequentiert ist, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Und ich habe auch nur von den anderen gehört, dass der Platz diese Saison katastrophal sein soll. Also freue ich mich riesig drauf, wird super.
Also viel Glück und weiterhin viel Glück bei der Bewerbung Richtung Ende Oktober. Dann wäre da ja was.
Ja, danke sehr. Und dann dir viel Spaß bei den Hot Takes. Nimm dir ein bisschen Popcorn mit. In den USA nimmt man salziges Popcorn, nicht süßes.
Nee, da bin ich raus.
Gemischt. Salz und süß.
Nee,
manche
oh Gott.
Nehmen auch gemischt Karamell und Käse. Also es ist sehr verrückt. Das ist vielleicht nochmal eine andere Anekdote, dass ich irgendwann mal erzähle, wie viele Popcorn-Sorten es hier gibt.
Ja, aber das ist
jetzt
fürs nächste Mal.
Viel Vergnügen.
Alles klar.
Bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.